habe keine Geschichte für Kinder vorbereitet. Ich rechnete nicht damit, dass ich hier Kinder finde, aber ich habe sie immer eine, wenn es gebraucht wird. Deswegen, wir können auch mit der Geschichte anfangen. Es ist Frühling in Sibirien. Wisst ihr, wo Sibirien liegt? In Russland, ganz, ganz oben. Und das ist immer kalt. Das sind 9 Monate Kälte. In den letzten Jahren ist es nicht so viel. Also die Jahre sind da auch schon etwas wärmer als früher. Aber früher war bis minus 50 Grad und noch tiefer gingen Temperaturen. So, und natürlich die Geschichte geht es um eine Bärin mit 2 Jungen. Bären. Und nach dem Winter, die Bärin war abgemagert, sehr hungrig, aber sie müsste über großen See auf die andere Seite. Ja, und wie bei Tieren passiert, die 2 Kleine waren noch zu schwach, allein zu schwimmen, also krabbeln an die Mutter, haben sich mit Krallen festgehalten an dem Rücken und die Reise geht los. Und in diesem See befindet sich ein Boot mit Fischer und sie beobachten das Ganze. Und diese Bärin hier schwimmt, 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 aber je weiter sie kommt, desto schwächer wird sie. Natürlich hat sie wahrscheinlich Wochen oder Monate nichts mehr gegessen. Das Wasser ist dazu sehr kalt, natürlich beraubt sehr viel Energie. Und jetzt ist noch einige hunderte Meter von dem Ufer und sie merkt, dass sie es nicht mehr schafft. So, mit dem zusätzlichen Gewicht von diesen 2 jungen Bären auf den Schulter, sie geht runter und alle. Ich wollte mit euch ein paar Gedanken austauschen über das Thema: Warum wollen wir andere zu Adventisten machen? Und hier ergeben sich folgende Fragen. Sind Adventisten die einzige Nachfolge Christi? Weiter. Sollen wir andere zu Jesus oder zur Adventgemeinde bringen? Drittens, ist die Rettung der Seelen notwendig, andere Menschen in der Adventgemeinde zu taufen? Viertens, wenn ja, mit welcher Begründung stützen wir bzw. belegen wir unsere Überzeugung? Wir erleben Strömungen in den letzten Jahren, die alle Thesen vertreten, auch in unseren Gemeinden. Von dem, wir haben nur Teilwahrheiten, also warum sollen die andere bekehren, wenn die auch Teilwahrheiten haben? Oder in anderen Gemeinschaften ist auch Erlösung zu finden, beziehungsweise Erlösung ist sowieso individuell, also muss man nicht unbedingt andere Menschen, gerade andere Christen, in die Gemeinde zu führen. Ist das wirklich so? Und was macht die Identität der Gemeinde? Und wer bekam die Auftrag? Oder den Auftrag? Frage nach Fragen. Woran stützt sich unser Missionsauftrag und was gehört dazu? Laut der Bibel, alle Menschen sind in Augen Gottes schuldig. Dies fasst die gesamte Menschheit um. Oder fühlt sich jemand unschuldig? Sogar als jemand Jesus ein guter Meister genannt hat, sagte er, ist er gut? Da war natürlich eine Fangfrage, nicht? Weil Jesus war gut, ne? Aber sagte er, ist gut? Nur Gott ist gut. Das heißt, wir alle haben unsere Mängel und unsere Fehler und Probleme. Die gesamte Welt sagt die Bibel, befindet sich in Dunkelheit, in der Dunkelheit oder in der Finsternis. Und was ist Finsternis? Was ist Dunkelheit? Ich habe schon einmal hier erwähnt hier, das ist nicht etwas, was ist, das ist etwas, das es nicht gibt. Weil nämlich Dunkelheit ist nichts anderes als Abwesenheit des Lichts. Und wer ist das Licht? Wer ist die Quelle des Lichtes? Gott. Jesus Christus. Und die Welt ohne Gott liegt im Dunkeln. Und wie können wir gut arbeiten, funktionieren, leben, pflanzen, gedeihen und so weiter ohne Licht? Extrem schwierig. Man kann sich irgendwie, sagen wir, durchdrängeln und durchrappeln, aber in der Wirklichkeit, wir brauchen fast für alles die Energie. Das ist die göttliche Energie. Und weil die Welt so ist, Gott möchte nicht, dass sie so bleibt. Und jetzt in dieser Predigt werden wir so ein paar Aspekte hier erörtern bzw. durcharbeiten. Nach der Aussage der Bibel, die rettungsfromme Botschaft sollte durch Nachfolge Christi den Nichtwissenden, also denen, die in Dunkelheit leben, weitergereicht werden. Stellen wir uns vor, wir sind in der Wüste, tausende Menschen. Und die Wüste ist so riesig, so groß, keiner kann es mit eigenen Kräften da rauskommen. Also der Tod ist schon vorprogrammiert. So. Und ein Mensch oder eine kleine Gruppe findet irgendwo eine Quelle. Und jetzt kommt und sagt den Menschen hier, kommt her, hier haben wir Wasser, wir können überleben. Aber sagen, du spinnst ja auch, sowas gibt es nicht hier, da, das sind Märchen und, und. Sind wir dann schuld, wenn sie sterben? Nein. Aber wenn wir ihnen nichts sagen, das sind wir schuld. Und deswegen gesagt, du musst es nicht sagen, aber wenn der Ungläubige stirbt, und du wusstest davon und hast nichts gesagt, machst du dich schuldig. Und die Bibel sagt, die Sünde ist nicht nur etwas Böses zu tun, aber Gutes nicht zu tun, wenn man es kann und Möglichkeit dazu hat. Gott will nicht, dass ein einziger verloren geht. In Evangelium nach Johannes, dritten Kapitel, können wir öffnen, hier der Bibel hat. Johannes 3, 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlangen erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit, wie viele? Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also, wie viele Menschen will Gott retten? Alle. Wir wissen, wie am Ende wenige sein werden. Aber das Angebot seiner Gnade ist ausgestreckt an alle. Jeder, damit jeder, der an ihn glaubt. Jesus als Mensch könnte nur in sehr begrenzter Weise das Evangelium der Erlösung der damaligen Welt präsentieren. Dem jüdischen Volk dagegen ziemlich gut. Zu seiner Zeit, Jesus als Mensch auf Erde, er war in Israel sehr, sehr gut bekannt. Und als die zwei Jungen nach Emmaus gingen und Jesus erläuterte ihnen die Bibel, sagt ihr, weißt du es nicht hier, was da passierte? Neulich, da musste jeder im Land wissen, nicht? Also, fürs Volk Israel, ja, und Gott wollte, dass sein Volk es weitergibt. Also das Licht, was Jesus hier dem Volk gegeben, übertragen hat, nicht? In Form des Evangeliums, diese große Hoffnung über Gnade Gottes hier und über Erlösung der Menschheit, über den Heil, dass alle Menschen hier annehmen und jeder, der bereit ist hier, könnte Teil an dem Lohn und an der Freude im Himmel haben. In seiner Abschiedsrede auf dem Berg in Galiläa spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und wir lesen darüber Matthäus 28, 17. Es ist interessant. Es sind immer bekannte Texte, aber es sind immer ein paar Gedanken, die man noch eigentlich aufgreifen kann. Gedanken, die man wahrscheinlich nicht häufig gehört hat oder selbst daran nicht gedacht hat. 28, 17. Und als sie ihn sahen, warfen sich anbetend von ihm nieder, etliche aber zweifelten. Die Übersetzung ist nicht so optimal. Bessere Übersetzung sagt, waren sich unsicher. Warum? In der Heiligen Schrift steht geschrieben, wen darf man nur anbeten? Gott. Und sie waren, er war Mensch, ganze Zeit mit denen. Natürlich, sie haben ihn respektiert. Aber jetzt anbeten darf man nur Gott. Und einige haben es getan, waren schon voll überzeugt, ne, dass Jesus Gott ist. Die anderen taten sich noch ein bisschen schwer damit. Und aus diesem Grund lesen wir weiter, was passierte. Was sagte Jesus? Mir ist gegeben die ganze Macht und die ganze Gewalt. Also mit anderen Worten ausgedrückt, ihr sollt keine Zweifel haben, keine Bedenken, wenn ich angebeten werde, weil mir ist die ganze Macht über das Universum und über die Erde auch gegeben vom Vater. Ne? Und in einem Zug, sagt weiter, Himmel, im Himmel und auf Erden, das bedeutet uneingeschränkte Macht hier im ganzen Kosmos. Und weiter so, weiter steht, geht hin, nun hin, und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also schon in diesem Text können wir gegen Zeugen Jehovas sehr guten Beweis finden, dass es Jesus Gott ist. Er nimmt Anbetung entgegen und die Gottheit besteht aus drei Personen. Die Botschaft, was Jesus dem Volk Israel gebracht hat, soll weitergegeben werden. Und wie weit? Was lesen wir? Wie weit? An alle Völker. Da bedeutet, ganzer Erdkreis ist damit gemeint. Lehret alles, alle Tage, machet sie zu Jünger und tauft sie in dem Namen. Also noch einmal. Viermal ist alle gegeben, also komplett abgeschlossen. Komplette Macht hat Jesus, mir ist alle Macht gegeben, Botschaft an alle Völker, lehrt alles, das bedeutet kompletten Inhalt der Bibel, der göttlichen Lehre und wie weit, wie lange? Alle Tage, das bedeutet bis zu Ende, bis Jesus wiederkommt. Mission soll aufs Ganze gehen. Und wie ist das heute? Tja. Erstmal Pause. Mein Vater war Pastor in Polen, hat etwa 200 Menschen zur Gemeinde, zum Adventismus gebracht. Sein Bruder war Gemeindeälteste, war ein Pastor, hat auch über 200 Menschen gebracht. Sie waren täglich unterwegs, um verlorene Menschen zu suchen. Und heute sagen wir so, dafür haben wir Radio und Fernsehen, nicht? Und wenn man schon Menschen anspricht und die Menschen antworten, aber du willst mich nicht hier umkehren, beziehungsweise du willst mich hier umrumpeln lassen, hier so zu einer anderen Religion. Und so, nein, nein. Sagen wir, nein, nein, nein. Da wollen wir nur so nebenbei dir was erzählen hier, nicht? ist die Frage, sind wir nicht richtig überzeugt von dem, was wir haben? Oder wollen wir keinen irritieren? Oder ist es aus der Mode geraten, hier Menschen zu sagen, dass eigentlich nicht ein bisschen Wissen über Gott und was gehört haben von der Bibel reicht schon, um junger Christi zu sein? Peter Böhmermann schreibt, der alte Tanker, Kirche, soll nicht untergehen. Dabei merken wir, dass die fossilen Brennstoffe zu Neige gehen. Wir dürfen nicht mehr auf Kohle setzen, sondern auf Windkraft. Nicht das Geld, nur der Geist wird uns als Gemeinde zukünftig machen. Was für Geist? Geist der Intelligenz, des theologischen Verständnisses, Bibelinterpretation? Oder fehlt uns ein anderer Geist? Wir wissen, was für Geist es hier gemeint ist. Ne? Die Bibel ist voll von diesem Geist. Ne? Das ist der Geist, wo wir heute gesagt haben, bei Intronisierung Christi im Himmel anwesend war. Und als Jesus von der Erde wegging, deswegen die Apostel müssen die 10 Tage noch warten, da ist der Heilige Geist zu kommen, hat die Aufgabe und der Auftrag Jesu Christi übernommen. Und ohne ihn, da war nichts los. Da war nur Angst. Und was machen wir weiter? Mit dem Heiligen Geist können plötzlich Apostel gehen und 1000 Menschen hier zu Jesus gewinnen. Und nicht nur, dass sie vom Heiligen Geist ergriffen, natürlich hatten Mut und der Heilige Geist hat ihnen die Rede gegeben und die Worte in den Mund gesteckt hier. Und erleichtert ganz einfach einfachen Menschen natürlich das Auftreten. Weil von den 1000 Menschen zu reden, ist es auch nicht so einfach. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber eröffnet auch Herzen dieser Menschen, damit sie natürlich bereit waren, Gottes Evangelium aufzunehmen. Gott, Jahwe, sagt durch den Propheten Jesaja im Kapitel 56, 7, mein Haus wird ein Betthaus heißen für alle Völker. Das heißt, Gott möchte, dass alle Völker eigentlich seine frohe Botschaft erfahren. Gott will sein Heil den Menschen, alle Nationen schenken. Die Gemeinde ist sein Werkzeug in diesem Dienst. Ellen White im Jahre 1871 schrieb, unsere Schriften sollen in anderen Sprachen gedruckt werden, sodass auswärtige Nationen erreicht werden können. Es wurde mir gezeigt, dass wir als ein Volk unserer Pflicht gegenüber, das Licht vor die Leute anderer Nationen zu bringen, blind gewesen sind. Erst ab 1873, das ist 2 Jahre später, setzte sich die Überzeugung durch, dass die Adventbotschaft weltweit verkündigt werden sollte oder verkündigt werden muss sogar. Dies schließt auch den Dienst der Liebe als Sozialdienst der Gemeinde ein. Also noch einmal, alle raus aus Amerika. Zuerst wollten sich da abkapseln. Warum? Naja, sie glaubten, das Wiederkommen Christi und das Ende ist so nah, bleibt keine Zeit. Jeder muss schon sehen, wir weiterkommen. Nicht? Wir haben es alles Mögliche gemacht und jetzt ist, sagen wir, vielleicht 1 Jahr, vielleicht 2, vielleicht 3 Jahre. Also bleiben wir so. Nicht? Und das natürlich war Irrtum. Und Jesus durch die Prophetin Ellen White sagte, es ist nicht, ihr sollt erstmal in die ganze Welt gehen und Botschaft verkündigen. Das ist die Aufgabe und eure Sache ist nicht hier spekulieren, wann die Wiederkunft Christi stattfindet. Und so wurde es gemacht und unsere Gemeinde natürlich begann sich sehr stark zu entwickeln. Als ich noch Kind war, waren 1,5–2 Millionen Adventisten. Inzwischen sind über 20 Millionen Getaufte, mit Kindern und anderen schon über 30 Millionen. Da sehen schon, dass Entwicklung ist groß und der Heilige Geist wirkt auch. Auch nicht gleichmäßig in allen Erdteilen. Aber wir müssen auch sehen, die Entwicklung der Weltpopulation. Von 3 Milliarden damals, als ich Kind war, sind schon über 7 Milliarden. Also wir schaffen fast nicht mehr. Nur durch diese Technik ist ermöglicht worden zum Beispiel, oder haben wir die Möglichkeit, größere Menschenmassen zu erreichen. Und viele warten ganz einfach, das wird weiter so gehen, bis jeder Mensch es erfährt, aber wir wissen nicht, ob das so sein wird. Und heute natürlich durch Internet, jeder Mensch ist selbst in der Lage, nach der Wahrheit zu suchen, ist die Frage, ob der Interesse, Lust hat und sich Zeit dafür nimmt, das ist schon ganz individuell. Das ist natürlich Gottes Sache, wie er das verurteilt, weil ihm gehört das Gericht. Er sagte, meine ist Rache und meine ist Vergeltung. Also unsere Sache ist hier, nur das weiterzusagen, was uns aufgetragen worden war. Der Beweggrund adventistische Mission soll hauptsächlich, was sollte sein? Christi sein. Die Liebe. Das ist eigentlich, warum ist Jesus auf die Erde gekommen und warum will uns retten? Weil er die Liebe ist. Es steht nicht, Gott hat Liebe in sich, es steht, er Liebe ist. Das bedeutet, das ist sein ganzes Wesen und seine ganze Existenz, ich liebe. Und das war auch, dieser Grund soll sein, warum wir eigentlich aus Liebe den anderen mitteilen, was wir erfahren haben. Lesen wir Apostelbrief an Korinther, 2. Korinther 5, 14. Zweiter Brief an die Gemeinde in Korinth, 5, 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn eine für alle gestorben sind, so sind sie alle gestorben. Also Liebe Christi hat ihn gebracht so weit, dass er bereit war, für Menschen sein Leben zu opfern. Und weiter noch die Texte 19 und 20. Wir nämlich, Gott in Christus, Entschuldigung, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nur Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Also, dadurch, dass Jesus uns den Auftrag gegeben hat und Gott wollte uns mit sich versöhnen, wir sollten daran arbeiten, dass die ganze Welt auch Teil daran haben sollte. So, ist weiter, was ist das Ziel adventistischer Mission? Ist die Rettung von Menschen für das Reich Gottes. Es geht dabei nicht in erster Linie darum, sie in die Gemeinde zu bringen, sondern vielmehr sie zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus zu führen, weil nur er allein retten und ewiges Leben schenken kann. Nun, das Heil, das Christus bringt, wird in der Gemeinde erlebt, nicht außerhalb von ihr. Dazu gibt die Bibel mehrere Hinweise. Die Frage, die sich dabei allerdings stellt, ist die nach der konkreten Rolle, die die Gemeinde im Erlösungshandeln Gottes spielt. Zum einen beschreibt die Bibel die Gemeinde als das von Gott erwählte Werkzeug, das der ganzen Welt das Evangelium bekannt machen soll. Zahlreiche biblische Bilder und Vergleiche machen sie deutlich. Danach ist die Gemeinde wie Licht, das die Welt mit Evangelium erleuchtet, Salz, das speisen wird und vor allem vor dem Verfall bewahrt. Weiter, ein himmlischer Bote, der eine wichtige Nachricht bringt aus der Offenbarung. Und wie eine Priesterschaft, die Kluft zwischen Gott und Menschen überbrückt. Das soll alles Gemeinde sein und das sind alle Aufgaben, die vor Gemeinde stehen. Zwar ist Christus allein das Heil der Welt, aber zu ihm gehört. Wer aber zu ihm gehört, ist Glied am Leib seiner Gemeinde. Sie soll die Menschen nicht nur zu Gott hinführen, sondern sie in ihm bewahren und stützen, nähren und pflegen, wachsen und reifen, sowie enge Gemeinschaft mit ihm erleben lassen. Jede örtliche Gemeinde stellt den konkreten Leib Christi in Miniatur, im Kleinformat, dar. Ähnlich wie sich in jedem Wassertropfen das ganze Wasser der Meere widerspiegelt. Dies gehört prinzipiell zum adventistischen Verständnis von Mission. Verkündigung, Seelsorge, Evangelisation und Gemeinschaft, Zeugnis und Dienst bilden eine untrennbare Einheit, an der jeder Gläubige seinen Gaben gemäß persönlich Anteil hat. Muss ich mich fragen, wie groß ist mein Anteil? Angemessen meine Möglichkeit, meine Talente, finanzielle Möglichkeiten und so weiter. Was ist in meinem Leben an erster Stelle, was ist an zweiter, was ist an dritter, an vierter? Wir wissen, wie da draußen ist, nicht? Also Gott und Religion ist dann alle letzten Stellen. Wenn Menschen dann gefragt werden, ob sie ein Buch lesen wollen, ob sie Gemeinde besuchen wollen, da haben sie gleich mindestens 30 Punkte, was wichtiger sie noch zu tun hätten. Ne? So, wir können aus dem Gleichnis, was Jesus sagte, alle sind eingeladen, aber alle haben Ausrede, nicht? Und ganz gute Ausrede. Ne? Nur das Zähnenknirschen und Weinen und sich an Brust schlagen, kommt später. Neben der gerade erwähnten Aufgaben der Gemeinde sollen wir nicht die Führung der Gemeinde, wir haben schon gesprochen, erstmal der Heilige Geist und dann unsere Führungskräfte. Wir wissen, dass es viele Kirchen kaputt gegangen sind, vom richtigen Glauben abgegangen sind, weil ihre Führer, denen sie vertraut haben und sie befolgt haben, sind von dem wahren Weg abgegangen. Das ist nicht einmal passiert. Deswegen, das sind auch wichtige Merkmale. Die Einheit der Gemeinde ist auch wichtig. Wer will kommen in eine Gemeinde, wo nur zerstritten ist und Streit ist und eigentlich eher Konkurrenz denken? Ich meine, wenn jemand von außen kommt. Ne? Was macht Identität der Adventgemeinde? Manche fragen, was ist wichtiger? Was ist eine fromme, gottgläubige, betende, bibelstudierende, bekehrte Gemeinde? Oder sind die Doktrinen wichtig? Sagt man ja. Aber die Doktrinen, das ist die Lehre Christi. Und wir haben gelesen hier, was sagte Gott? Wie viel sollen wir verkündigen von der Lehre Christi? Alles, was ich euch gelehrt habe. Das bedeutet, von der Gemeinde erwartet Jesus, dass sie nicht nur Teile hier sich daraus spieken, die ihnen passen, ne? Aber alles, was Gott von uns erwartet und was uns weitergegeben hat in seiner Zeit als Lehrer und durch seine Propheten und Apostel, die natürlich unter dem Heiligen Geist weiter erweitert haben diese Themen und ausgearbeitet haben, damit wir natürlich davon profitieren können. Noch ein Zitat von Hasenburger. Gemeinde ist keine lose Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die versuchen irgendwie ihren Weg zu finden, sondern ein lebendiger Organismus mit einem Haupt, das ihm steuert und ohne dass er im wahrsten Sinne des Wortes kopflos wäre. Ohne Christus ohne den Heiligen Geist, der die Gemeinde führt, ist kein Wachstum. Und was ist, wenn kein Wachstum ist? Was passiert mit der Pflanze, wenn sie nicht weiter wächst und gedeiht? Sie stirbt. Sie geht zugrunde. Und wenn ich mal schaue, in wie viele Gemeinden müssen wir verkaufen, die Objekte und die Häuser, weil die Jugend nicht mehr da ist, Kinder nicht mehr da sind, die Ältere sterben aus, gehen in Altenheime, da bin ich richtig manchmal traurig. Wenn ich sehe, auch in meiner Gemeinde, wo meine ganze Verwandtschaft, meine Mutter leben, in Göttingen, da war eine prächtige Gemeinde mit 110 Leuten und über 20 Studenten hier. Ne? Wenn sie kommen, heute ist ungefähr so viel. Ne? Zum Glück ist es nicht überall so, aber leider in dieser, sagen wir so, geografischen Region hier von Mitteleuropa ist es so, dass nicht nur diese laue Temperaturen, diese milde Temperaturen draußen, die natürlich erlauben, dass die Menschen nicht so eifrig sind, nicht so viel Liebe haben. Wir lesen wie in der Offenbarung, ich habe etwas gegen dich, du hast deine erste Liebe verlassen. Und das ist gerade so, dass uns immer mehr gleichgültig wird, das Ganze. Und viele sagen, ich sehe an meinen Verwandten, meinen Neffen hier, an meinen Cousins, sie haben große Karriere gemacht, sind reiche Leute, haben hohe Positionen, aber sie haben sich von der Kirche getrennt. Es geht auch ohne. Wenn man nur verkehrt, wenn man verkehrt nur mit Menschen, die gottlos sind, die von Christentum und Religion nichts viel halten, und wenn man es probiert, wenn man es ein bisschen sich distanziert von der Gemeinde und vom täglichen Andacht, vom Bibelstudium und so weiter, geht's auch. Sie leben, ne? Man lebt. Aber ist die Frage, wie wird das Ende sein? Gemeinde Christi, haben wir gesagt, soll ideal sein. Ein Asylheim, ein Krankenhaus, eine Schule, eine Gaststätte, ein Hotel, eine Familie, eine Beratungsstelle für Bedürftige sein. Ist es heute? Ich weiß noch als Kind, wenn ich irgendwo in eine fremde Gemeinde gekommen bin, plötzlich, manchmal in der Mitte der Woche, wurde sofort warmes Essen angeboten, wurde telefoniert, wo man übernachten kann. Manchmal bei der Gemeinde war immer ein Raum, wo man schlafen konnte, nicht? Alle kamen gleich. Da wurde man eingeladen, wusste man nicht, wo man hingehen soll. Wie ist es heute? Man ist manchmal in der Gemeinde 10 Jahre und da kennt man die meisten Gemeindemitglieder nicht. Weil so langsam Passivität hat sich durchgesetzt. Man kommt rein, raus und meinte, alles ist gut. Aber das haben alle Menschen draußen genügend, nicht? Die Freundschaften fehlen, nicht? Und wenn Sie einmal in die Gemeinde kommen und ich erinnere mich in Augsburg, der Pastor sagte zur Gemeinde 280 Leute, viele intelligente, begabte Menschen. Er sagte, ich habe den Eindruck, wenn heute Jesus zu uns käme, der würde rausgegangen, ohne da einen die Hand gibt oder fragt, was suchst du hier? Ja, und das ist natürlich nicht der Sinn hier dieses Auftrags. Seit dem Sündenfall unserer Ureltern ist Gott auf der Suche, um den Menschen in dem Zustand der ewigen Glückseligkeit und himmlischer Harmonie wiederzubringen. Wir erinnern uns diesen Sündfall, Sündfall im Himmel, im Paradies. Die Eltern, unsere Ureltern, hatten so eine Strahlung, rötliche Strahlung, die bedeckte den ganzen Körper. Das ist interessant, das schreibt nicht nur Ellen White darüber, da finden wir in den ältesten Tontafeln von Chinesen, 4.500 Jahre alt. Ich war selbst überrascht, wie viel Genesis, also erste Buch Mose, konnte man da finden. 1000 Jahre bevor die ersten Bücher Bibel geschrieben wurden. Und plötzlich, dieses Kleid verschwand. Diese ganze Strahlung, die sie bedeckte, verschwand. Und da sahen plötzlich, sie stehen nackt hier. Und so wollten sich mit keinem Engel, auch nicht mit Gott treffen. Also verstecken sich. um ihr Bloßheit zu bedecken. Und da kommt Jesus. Nicht der Adam und Eva suchen Gott, Gott sucht immer den Menschen. Seitdem ist es immer so. Und er sagte, Adam, das bedeutet Mensch. Wo bist du? Da, ich habe mich versteckt hier. Und er sagte, Gott, bis jetzt bräuchtest du dich nicht zu verstecken. Was ist der Grund? Naja, und da beginnt die Schuldverschiebung. Ne? Ja, natürlich, da ist die Frau. Und Frau sagt, da ist die Schlange. Nicht? Am Ende, Gott war schuld. Ne? Für das alles. Und Gott blieb nichts anderes übrig, entweder die Menschen umzubringen und das Böse zu beseitigen, oder den Plan B, sich nach der Beratung mit Vater hier ausarbeiten, dass er bereit war, die volle Harmonie wieder zu restaurieren, damit die Menschen wieder zu vollkommener Glückseligkeit und die Harmonie mit Gott hier finden konnten. Im Lukas-Evangelium lesen wir im 15. Kapitel 1 bis 7 und dann weiter 8 bis 10, 11 bis 23 Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Sohn. Und das ist immer eine der Sucht. Und immer in diesen ganzen Gleichnissen ist immer Gott, der die Menschen sucht und ist bereit, große Opfer zu machen, um sie wieder zu fingen, um wieder zu seiner Herde zu bringen. Und auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen wir natürlich, auch Verwirrung war groß und der Sohn in der Gemeinde, der symbolisiert den Rest der Gemeinde, sagt, ah, Moment mal hier, der hat so schlecht gelebt, alle verprasselt hier und das ganze Geld ausgegeben. Und du freust du dich und machst du noch so großes Fest hier darüber? Aber Gott ist so. Auch der, der im letzten Moment den Weg findet, bekommt den gleichen Lohn, als die, die ganzes Leben ihm dienten. Und der Vater sagte, du hast alles, was meins ist, ist deins. Du warst immer bei mir, du hast alles gehört dir. Aber der war verloren gewesen und jetzt die Freude ist groß, dass er zur Vernunft kam, kehrte um und suchte wieder beim Vater nach Bekehrung seinen Sünden wieder Akzeptanz und Aufnahme. Mit diesen Gleichnissen rechtfertigt Jesus sein Verhalten. Gott will nicht, dass jemand um seine Sünde willen vom kommenden Reich Gottes ausgeschlossen bleibt. Er ist bereit, Amnestie zu gewähren. Darum geht Jesus den Verlorenen nach, um sie zur Buße, zum Umkehr zu rufen. Wer nicht bereit ist, sich an der Feinde Gottes, wer nicht bereit ist, sich an der Freude Gottes mitzufreuen, ist in Gefahr, sich selbst vom Festmahl des ewigen Lebens auszuschließen. Wie ist es mit Freude der Rettungsaktionen in tiefen Gewässern der Weltozeane? Sollen wir den Satz vom Buch Der kleine Prinz im Gedächtnis behalten? Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir einmal vertraut gemacht hast. Jesus ruft immer, folgt mir nach. Und Schafe, die seinen Ruf folgen, können seine Stimme, weil sie eine persönliche, tiefe Beziehung zu ihrem Schöpfer und Erlösen pflegen. Wir wissen, die Gemeinde wird nur die tiefe Beziehung zu Gott. Und die Gemeinde wird nur aktiv und die Gemeinde wird nur lebendig, wenn die Mitglieder, einzelne Mitglieder der Gemeinde, diesen Zustand erreichen. Weil die Gemeinde ist eigentlich nicht nur eine Ansammlung von verschiedenen Menschen, von verschiedenen Christen. Möge Gott uns Mut geben und Willen, damit wir seinen Ruf folgen. Wir können seine Stimme. Also ob wir überall folgen, wo er uns zuruft. Oder vielleicht denken wir, machen wir so einen kleinen Umweg, dann bleibe ich ein bisschen stehen, hier ist gutes Gras, nicht? und dann, ah, ich schaffe schon, ich laufe danach und so weiter. Wir versuchen häufig, unser Schicksal mindestens zum Teil selbst in Hände nehmen. Und wenn das Schiff läuft, wer ist schuld? So wie bei Adam und Eva, ne? Ja, warum? Gott lässt es zu. Herr, ich danke dir für deine große Liebe und deine Opferbereitschaft deines Sohnes und für die große Gnade. Du warst bereit, alles für uns zu tun und du bist seit dem Sündenfall auf der Suche, um uns zu retten. Wir sind dir dankbar dafür. Wir bitten um den Heiligen Geist, dass er uns führt und leitet, dass er uns veranschaulicht, wo wir stehen, was uns alles fehlt und was noch zu tun ist. Gib uns auch Freude in dem alles, was wir tun, vor allem in Verkündigung deines Evangeliums, damit andere Menschen, die auch den Weg zu dir finden, bevor wird, in alle Ewigkeit, auf alle Zeit zu spät. Dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.